Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Pulverfass der Welt liegt aus europäischer Sicht im Nahen Osten. Dort, hieß es oft, könnte der nächste Weltkrieg ausgehen. Doch zurzeit nehmen die Spannungen vor allem im fernen Osten zu. Säbelrasseln und Militärmanöver im südchinesischen Meer, Tests mit Atomraketen, Machtdemonstrationen. Wie gefährlich ist das, was im Moment in der Region passiert? Fragen an unseren diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger. Er ist jetzt Gast von Susanne Brunner.
Das Tagesgespräch.
Wenn man es zuerst so hört, dann tun sich ein wenig Hahnenkämpfe auf dem Schorlhof. Ich nenne ein Beispiel, chinesische Fischer, die fischen. Dann kommen die Philippinen und sagen, das ist aber unser Meer und ihr seid da zu weit gegangen. Dann fährt China mit Kriegsschiff auf, beide Seiten drohen, stehen einander gegenüber. Fredrik Steiger, ist das mehr als Gebaren im Pionierkab auf dem Schorlhof?
Es ist natürlich ein Stück weit einfach mal ein Muskelspiel. Die verschiedenen Seiten wollen zeigen, was sie könnten. Sie wollen sich nicht auf den Füssen herumtreten. Und es gibt ja den Begriff, der eigentlich aus dem 19. Jahrhundert kommt, von der sogenannten Kanonenbootdiplomatie. Also in diesem Wort ist es schon drinnen beides. Es ist nicht ganz Krieg, also nicht nur Kanonenboot, aber es ist eben auch nicht nur Diplomatie, also nicht nur Politik. Es geht im Grunde noch darum, mit militärischem Auftrumpfen, mit militärischen Inszenierungen, politische Ziele durchzusetzen.
Jetzt in der Vergangenheit hat es bei so Zwischenfällen auch immer wieder mal Tote gegeben. Im Vergleich zu dem, was dort zumal passiert ist und jetzt, ist das jetzt eher harmlos, oder wenn Sie Kanonenbootdiplomatie ansprechen?
Es ist im Moment noch relativ harmlos, auch wenn man international zum Beispiel vergleicht. In welchen Konflikten kommen heute tatsächlich ein Haufen Leute um? Das ist Somalia, das ist im Moment Syrien, wie wir alle wissen, das ist Afghanistan. Das ist natürlich kein Vergleich, eben was die Zahl der Toten betrifft, was jetzt in Ostasien passiert. Aber die politische Bedeutung von diesen Konflikten zu Ostasien ist eben trotzdem ziemlich gross, weil es sind einfach sehr viele politisch, wirtschaftlich wichtige Länder daran beteiligt. Auch Länder, die ein grosses militärisches Potenzial haben.
Eben, es sind ja nicht nur Fischer, die da vielleicht ein bisschen zu weit gehen, oder je nach Ansicht. Es hat in dieser Region hat es jetzt auch gerade Militärmanöver mit USA und Vietnam gegeben. Ist das ein Zufall oder auch das wieder so etwas wie Kanonenbootdiplomatie?
Das ist überhaupt kein Zufall. Das hat damit zu tun, dass natürlich, weil China der Hauptauslöser im Grunde noch von den Spannungen dort sich relativ stark in Szene setzt, haben natürlich die Länder, die ringsum sind, die weniger stark sind, die kleiner sind, ein Stück weit Angst. Und die suchen jetzt plötzlich eine Art Rückversicherung bei den Amerikanern. Also die Amerikaner, die eine Zeit lang gar nicht mehr so beliebt waren bei den Ländern in Ostasien, sind jetzt plötzlich wieder willkommen, erleben sozusagen fast ein Comeback dort. Und es ist natürlich nicht Zufall, dass in der letzten Zeit in keiner anderen Weltgegend derart viele Manöver, hauptsächlich Seemanöver, gegeben hat, wie gerade in Ostasien. Im Moment sind ja gerade 3 Manöver im Gang. China mit Russland, Amerika mit Südkorea, den Philippinen und Australien auf der einen Seite und Amerika mit Vietnam auf der anderen Seite. Also da ist ziemlich viel los in diesen Tagen.
Und dann ist auch noch Indien gekommen mit einer Langstreckenrakete, die die Atomköpfe transportieren, und zwar etwa 5000 Kilometer weit. Dann ist die Antwort von Pakistan gekommen. Also die machen dann auch noch mit bei dieser Machtdemonstration.
Genau, die haben zum Teil natürlich dann wieder ein bisschen andere Interessen. Der indische Raketentest zielt natürlich hauptsächlich auf China. Das ist der traditionelle Rival und jetzt wieder stärker sogar Rival im asiatischen Kontinent. Der pakistanische Raketentest, der hat nicht China im Auge, weil China ist ein Verbündeter von Pakistan. Der zieht wiederum auf Indien. Also, das ist sehr, sehr viel überlagende, widersprüchliche Interessengegensätze.
Nur kurz, bevor wir die einzelnen Player anschauen und auch, was eigentlich ihre Interessen in diesem Raum sind. Früher hat man ja immer gesagt, der Nahost, das ist die Explosion, das ist quasi das Pulverfass der Welt. Muss man nicht sagen, es ist der ferne Ost.
Es ist beides. Der Nahost ist im Moment eine unmittelbare, eine reelle Gefahr. Zum Beispiel ein Krieg gegen Iran ist etwas, das durchaus im Bereich des Möglichen ist. In Syrien wird gekämpft, dort findet ein Bürgerkrieg statt. In Libyen, in Ägypten, da gibt es effektiv heftige Spannungen, Auseinandersetzungen, politische und zum Teil auch militärische. Der Fernost ist eher im Moment noch eine Art potenzieller Konflikt. Es sind viele sehr hochgerüstete Länder rum, es gibt grosse Spannungen und es gibt eben Länder, die vieles könnten machen und im Moment auch bereit scheinen sie nicht einen Krieg zu führen, aber mindestens mal so ein bisschen mit den Muskeln zu spielen.
Schauen wir mal die einzelnen Länder in dieser Region an, die einzelnen Player in dieser Region. Ich fange gerade mit China an. Das ist unbestritten nicht der Platzhirsch in der Region.
Das ist ganz eindeutig so. China hat im Grunde noch drei Hauptziele. Eins ist ganz ein legitimes. China will seine Nachschubwege für zum Beispiel Ölversorgung sichern und seine Exportrouten. Das ist eigentlich von niemandem bestritten, dass China das darf. China ist an sich auch interessiert an Stabilität in der Gegend, weil eine destabilisierte Situation ist wirtschaftlich schädlich und das schadet natürlich gerade auch der starken chinesischen Wirtschaft. Das dritte zentrale Ziel von China, eine Art regionale Dominanz zu haben und den Ländern ringsum seine Sichtweise und seine Ansprüche gegenüber denen durchzusetzen, das ist schon wieder ein umstrittenes Ziel. Aber es ist klar, China ist der dominante Akteur, wenn da nicht in dieser Gegend auch die Amerikaner eben noch durchaus präsent wären, die zwar physisch weit weg sind, aber mit 10'000, mit weit über 100'000 Soldaten in dieser Gegend vor Ort auch ein asiatischer Akteur sein.
Sie sprechen gerade Soldaten an. China hat ja über 2 Millionen Soldaten, also ein Riesenheer. 100 Milliarden geben die pro Jahr für das Militär aus. Also es ist nicht nichts. Wie mächtig ist denn das zum Beispiel gerade im Vergleich zu den USA?
China ist ganz klar die grösste Armee der Welt. Die grösste muss nicht unbedingt die stärkste sein. Aber China ist eindeutig der dominierende Akteur von allen asiatischen Ländern, ist viel stärker militärisch inzwischen als Indien, wahrscheinlich auch deutlich stärker als Russland. Und wenn man so einen Grössenvergleich vielleicht mal macht, die Amerikaner geben zwar immer noch ein Mehrfaches aus für ihre Armee, für ihre Rüstung als Chinesen, 5 bis 6 Mal so viel Geld pro Jahr, aber man darf nicht vergessen, $1 Investitionen in die Rüstung löst China mehr Kampfkraft aus als $1 in die amerikanische Armee. Und das hängt einfach damit zusammen, ein chinesischer Soldat ist viel billiger und ist aber unter Umständen gleich gut ausgebildet, gleich kampfkräftig. Oder auch ein amerikanisches Flugzeug kostet vielleicht 2 oder 3 Mal so viel wie ein chinesisches, ist aber nur um 10 oder 20% besser. Also die beiden Länder, man kann es schon sagen, Amerika ist immer noch die grössere Militärmacht als China. Aber China ist stark aufgeholt und rückt Amerika immer näher.
Also das heisst, man muss sich, also wenn China so weiter investiert, auch ins Militär, dann wird das eine moderne, schlagkräftige Armee, die durchaus in die USA hinkommen, in dem Sinn.
Also man kann das nicht gerade sagen für nächstes oder übernächstes Jahr, aber wenn man die Perspektive ein bisschen länger hat, 20, 30 Jahre, dann könnte das durchaus sein.
China hat der letzte Krieg, war 1979 gegen Vietnam gewesen, und das war, glaube ich, nicht so ein raumes Blatt gewesen. Trotzdem, in der Region hat man Angst.
Es gibt so ein bisschen die zwei Vorstellungen von China, die übrigens nicht nur für China typisch sind. Man sagt immer vor allem, und darum wird gerade massiv in die Marine investiert, man sagt immer, übers Meer kommt der Reichtum, also Handel, und übers Meer kommt auch Gefahr. Und die Gefahr sieht China durchaus. Auf der anderen Seite muss sich China natürlich im Moment von niemandem von seinen Nachbarn ernsthaft bedroht fühlen. Die chinesische Armee ist unendlich viel stärker, als sie das 1979 gegen Vietnam noch war. Sie ist viel moderner, besser ausgebildet, bessere Waffen. Also es gibt auf dem asiatischen Kontinent niemand, wo China wirklich könnte die Stirn bieten militärisch.
Das ist mal China, Platzhirsch, haben wir gesagt. Wenn man von China redet, dann kommt dann gerade Japan in Sinn. Jetzt ist das ja offiziell aber kein Kriegsmacht. Das macht wahrscheinlich Sorgen auch, was China macht.
Das ist so. Erstens mal ist da die traditionelle Rivalität. Da ist noch abgrundtiefes Misstrauen. Da ist noch sehr viel Feindseligkeit rum. Japan hat ja offiziell seit dem Zweiten Weltkrieg eine sehr pazifistische Verfassung. Es hat offiziell heute noch gar keine Armee. Es heisst nur Selbstverteidigungskräfte. Es hat bis vor kurzem noch nicht das Verteidigungsministerium gehabt. Und Japan hat zwar Panzer, aber es nennt sie Spezialfahrzeuge. Es hat zwar Zerstörer auf dem Meer und es nennt sie aber Begleitschiff. Aber Tatsache ist, dass Japan auch militärisch in den letzten paar Jahren deutlich mehr Selbstbewusstsein zeigt. Es hat Spionagesatelliten beispielsweise, es hat die Raketenabwehr investiert, es hat neue Schiffe gekauft. Also Japan ist auch sicher ein viel stärkerer Akteur militärisch, als es das noch vor ein paar Jahren war.
Indien haben wir schon angesprochen gehabt, die Woche eben die Langstreckenraketen getestet und sie haben es gesagt, Friedrich Steiger, eigentlich will Indien China damit beeindrucken. Beeindruckt das China?
Es ist nicht so, dass China jetzt hochgradig irritiert ist. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass China eine Demokratie ist, zwar längstens nicht eine perfekte, aber es geht eigentlich niemand davon aus, dass Indien wirklich aggressiv irgendeinen Krieg vom Zaun bricht. Das glaubt man nicht. Aber Indien hat sehr, sehr viel in seine Armee investiert in den letzten Jahren. Es ist in den letzten 5 Jahren das Land gewesen, das am meisten Rüstungsgüter importiert hat. der anderen Seite ist ein grosser Teil von der indischen Armee immer noch sehr veraltet. Also wenn man vor ein paar Jahren mal an einem Defilé dabei war, zum Nationalviertag, da kommen erstens auch mal ein paar Militärelefanten daher und nachher zum Teil uralte Panzer aus sowjetischen Zeiten noch, uralte Flugzeuge. Also bis Indien wirklich eine militärische Supermacht wird, wird es noch einige Zeit gehen.
Pakistan haben wir auch schon angesprochen, dort die Unsicherheit, wer an der Macht ist.
Genau, Pakistan ist politisch ein sehr labiles Land und da kommt noch dazu, dass die pakistanische Regierung, die Geheimdienste, das Militär total fixiert sind, man kann fast sagen pathologisch fixiert sind, auf Indien als Feind, wahrscheinlich weit über dem, was reell eine Bedrohung könnte sein für Pakistan. Aber das macht natürlich Pakistan zu einer potenziell sehr schwer zu berechnenden und ein Stück weit vielleicht sogar aggressiven Macht.
Nord- und Südkorea, die Spannungen sind immer in der Region. Was spielen die jetzt für eine Rolle mit all diesen, oder wenn man sagt, Platzhirschen zwischen Indien, Pakistan, Japan?
Also generell muss man sagen, die Region ist im Moment viel zu sensibel oder zu instabil, als dass es uns egal sein kann, was zwischen Nord- und Südkorea passiert. Und dann muss man wissen, wenn es zwischen diesen beiden Ländern einen ernsthaften Konflikt, einen militärischen Konflikt gäbe, dann wären sofort Grossmächte drin. Weil Südkorea hat einen Verteidigungspakt mit Amerika, also wäre sofort Amerika auf dem Plan. Und Nordkorea würde fast sicher von China unterstützt werden. Dazu kommt noch, dass Nordkorea Atombomben hat. Vielleicht nicht perfekte, vielleicht nicht präzise, aber es hat Atombomben. Und auch wenn die nicht genau ein bestimmtes Ziel erreichen können, verbreitet es natürlich trotzdem Angst und Schrecken, wenn die würden eingesetzt werden.
Also auch das nicht unbedingt beruhigend. Und dann ist noch Russland. Und Friedrich Steiger, Sie haben es gesagt, die Woche Militärübungen mit China. Was ist denn das Verhältnis dort?
Offiziell ist das Verhältnis zwischen Russland und China glänzend. Inoffiziell sieht es ein bisschen anders aus, und zwar vor allem von der russischen Seite. Weil die Russen merken natürlich, dass in dieser Partnerschaft zwischen ihnen und China, dass sie der Juniorpartner sind und zunehmend der Juniorpartner werden. China ist eine aufstrebende Wirtschaftsmacht. Russland hat es immer noch nicht geschafft, nach den sowjetischen Zeiten wieder zu einer echten Grossmacht zu werden. Vor allem ist es auch wirtschaftlich nicht sehr erfolgreich. Es ist total abhängig von Rohstoffexporten. Und das ist natürlich etwas, was so ein bisschen Diskrepanz in das Verhältnis hineinbringt. Politisch hat man zwar gewisse gemeinsame Ziele. Eines davon ist, dass man Amerika nicht als einzige Supermacht will akzeptieren und darum sich gegenseitig auch in der UNO die unterstützt. Aber so richtig ein entspanntes Verhältnis ist zwischen China und Russland, davon kann eigentlich keine Rede mehr sein.
Wenn ich zurückkomme zu dem Bild, das ich am Anfang gebraucht habe, mit dem Schulhof oder sagen wir die Jungs im Quartier, was könnte genau eine Schlägerei auslösen? Also ein Fischereiboot langt wahrscheinlich nicht gerade, wo es zu weit gefahren ist.
Es ist halt so, es sind schon manche Kriege durch Lappalien ausgelöst worden. Und wenn so viele bewaffnete, sagen wir jetzt Schiffe, um sie an einem Ort, der braucht es manchmal nur, dass aufgrund von einer Fehlmanipulation ein Schiff das andere rammt, dass irgendjemand einen Warnschuss abgibt, wo der aber vielleicht jemand trifft. Und schon kann das weitere Kreise ziehen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass irgendeines von den beteiligten Ländern tatsächlich Interesse hat, jetzt einen Krieg zu führen. Oder sich auch könnte leisten, einen Krieg zu führen, vor allem wirtschaftlich nicht. Aber so Konflikte haben immer das Risiko, dass eben plötzlich wegen einer Unachtsamkeit, weil jemand falsch reagiert, dass sich das dann doch aufschaukelt.
Also nicht unbedingt, also etwas, wo eine Art Panne oder etwas, was schlimmer rauskommt, als man gedacht hat. Aber auch Interesse, zum Beispiel, wenn ich auf die Fischerei zurückkomme, südchinesisches Meer. Ansprüche dort, Rohstoff.
Klar, es geht um Fisch. Das ist ein Rohstoff, dann geht es um Öl und Gas. Und China hat relativ deutlich gesagt, in den letzten Jahren immer deutlicher, dass es eigentlich beispielsweise Ansprüche auf praktisch das ganze ostchinesische Meer, also das ist ein bisschen mehr im Norden zwischen China und Korea, und vor allem über das ganze südchinesische Meer erhebt. Und das ist natürlich für alle Länder, die ringsum sind, Philippinen, Malaysia, Brunei, Vietnam, das ist natürlich inakzeptabel. Wieso, und das ist auch völkerrechtlich nicht abgestützt, wieso sollen die Länder sozusagen freiwillig den Chinesen die Hoheit über den ganzen Raum geben, wo eben möglicherweise sehr rohstoffreich ist. Also der Interessengegensatz ist offensichtlich.
Ein bisschen haben Sie es schon angesprochen, die USA sind ja auch noch ein Player in dieser Region, aber China möchte das nicht unbedingt. Also es wäre ihnen eigentlich gleich, wenn die USA dort nicht mehr so präsent wären.
Die Chinesen möchten eigentlich am liebsten die Amerikaner draussen haben aus dieser Region. Erstens mal aus grundsätzlichen Überlegungen, weil sie sagen, die Amerikaner die sollen zu Amerika sein, zu Asien haben die nichts zu suchen, zu Asien sind wir. Wir sind die dominierende Macht hier. Und das Zweite ist natürlich, sobald die Amerikaner nicht mehr politisch, diplomatisch, militärisch in diesem Raum stark engagiert sind, hat China natürlich leicht das Spiel, seine Interessen durchzusetzen. Weil wenn China mit jedem von seinen Nachbarn einzeln über Rohstoffrecht, über Seeanstossrecht und so weiter kann verhandeln, dann kann es natürlich jeden überfahren. China ist unendlich viel stärker als die Philippinen. China ist unendlich viel stärker als Malaysia. Also die haben praktisch keine Chance mehr. Und es ist natürlich im Interesse der kleineren Länder, dass Amerika irgendwann involviert bleibt und ein kleines Gegengewicht hilft zu bilden gegen China.
Aber nehmen wir ein konkretes Beispiel, was wir noch nicht angesprochen haben, ist Taiwan. Angenommen, Taiwan würde sagen, wir wollen jetzt unabhängig werden von den Chinesen und China würde jetzt tatsächlich einmarschieren. Würde dann irgendjemand etwas machen? Also die USA haben ja auch noch andere Engagement oder haben zum Beispiel Iran im Auge.
Es ist so, dass die Amerikaner im Grunde genommen verpflichtet wären, einzugreifen, weil es gibt einen Beistandspakt, es gibt eine Garantie von den Amerikanern, die die taiwanesische Unabhängigkeit garantiert. Ob sie das konkret würden machen, das weiss man nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gross und das wissen natürlich die Chinesen auch. Und darum sind zum Beispiel die Chinesen gar nicht so uninteressiert daran, dass gewisse andere Konflikte, zum Beispiel der im Iran, der Afghanistan-Konflikt, weitergehen, weil das absorbiert natürlich amerikanische Kräfte an anderen Orten und hindert daran, die Amerikaner noch viel stärker in Ostasien aufzutreten.
Wenn man so Zahlen anschaut von Ausgaben für Waffen oder auch Waffenimport, gibt Asien immer mehr aus für das Militär. Und so Europa zum Beispiel, auch in den USA, muss man sparen. Also es hat ein Sparprogramm gegeben. Ist denn so ein Ungleichgewicht, ist das in Sicht oder ist das noch ganz weit weg?
Ich glaube, das ist bereits in vollem Gang. Wir können sagen, die internationale Hackordnung ändert sich. Und zwar ziemlich schnell. Die relative Bedeutung vom Westen insgesamt, das gilt für Europa und Amerika, sinkt, das ist eindeutig. Andere Weltregionen, vor allem Asien, aber beispielsweise auch Lateinamerika oder Golfstaaten, die sind auch militärisch auf dem Aufstieg. Und das ist eine gewisse Parallelität, dass sie Regionen, die demografisch, also bevölkerungsmässig, die wirtschaftlich auf dem Aufstieg sind. Und praktisch parallel dazu verläuft auch ein militärischer Aufstieg, weil die haben Mittel und auch die Ambition, eben auch politisch-militärisch wichtigere Akteure zu werden.
Komm nochmal auf China zurück. Ein Unsicherheitsfaktor ist ja, dass man offenbar nicht ganz genau weiss, wer führt eigentlich die chinesischen Streitkräfte, was sind eigentlich Ziele von der Chinesen langfristig, wie definiert sich China in der Region, ist noch schwieriger zum abschätzen, was die dann machen.
Das ist ein bisschen ein grosses Problem. Also wenn immer ich irgendwo an einer Tagung bin, wo Sicherheitsexperten beispielsweise auftreten, dann sagen sie, das ist eigentlich das, was uns am meisten Kopfzerbrechen macht im Zusammenhang mit China. Man weiss nicht so genau, wer für was ist. Welches sind jetzt der Falken, welches sind jetzt Tauben, welches sind die, die militärisch vielleicht sogar ein bisschen aggressiver wollen auftreten, welches sind die, die wirklich für den Frieden sind. In einer Demokratie weiss man das viel mehr. Wo die Amerikaner den Irak angreifen wollten, hat man ganz klar gewusst, wer zu Washington welche Position vertritt und hat das irgendjemand nachvollziehen können. In China ist das alles so ein bisschen unter dem Deckel, da sieht man nicht genau rein, das ist nicht wirklich transparent. Und wo man es nicht genau weiss, ist natürlich das Misstrauen in der Regel maximal. Und das ist auch der Grund, warum China, wenn immer irgendetwas kommt, eine Handlung oder eine Äußerung, dass man halt immer eher vom Schlechteren ausgeht.
Und eben auch bei Waffenkäufen, ich denke da in Europa, eigentlich machen wir kein Aufheben darum, wenn irgendein Franzosen oder die Engländer irgendeine Waffe posten, weil wir haben so etwas, wir haben NATO. Gibt es denn so etwas im asiatischen Raum, wo angedenkt ist, dass man sagt, ja, irgend so etwas, wird NATO braucht, ist auch dort, damit es mehr Sicherheit gibt?
Andenkt ist das. Es wird auch ganz Haufen darüber debattiert, aber man ist noch nicht wirklich weit gekommen. Aber es wäre enorm wichtig, das stimmt, oder? Weil sobald so eine Klammer da ist, eine gemeinsame Organisation, wird die Wahrscheinlichkeit, dass der eine gegen einen anderen Krieg führt, plötzlich sehr, sehr gering. Und die NATO ist wahrscheinlich schon die Institution, die zu Europa sehr viel Stabilität gebracht hat. Und eben, kein Mensch haltet sich mehr darüber auf, wenn Deutschland neue U-Boote entwickelt oder England neue Flugzeuge kauft. Und das ist in Südostasien ganz anders. Wenn irgendjemand dort etwas macht, dann schauen alle ganz misstrauisch und auch mit ein Stück Angst. Was will ich die? Woher geht der Zug? Und so weiter.
Wenn wir von den Player geredet haben in dieser Region, dann haben wir es von den asiatischen Player gehabt, von den USA und Europa. Schaut einfach zu, oder wie präsent ist Europa in dieser Region?
Europa ist sehr wenig mehr präsent in dieser Region. Es gibt zwar noch so gewisse Kontakte, engere, die bestehen, zum Beispiel zwischen den ehemaligen Kolonialmächten, England mit Singapur und Malaysia, Frankreich mit Vietnam, Holland mit Indonesien. Aber gerade militärisch, politisch ist Europa, vor allem auch, weil es nicht eine einheitliche europäische Aussenpolitik gibt, sehr, sehr wenig präsent. Europa könnte, wenn es wirklich will, ein bisschen stärkere Rolle spielen, wenn es um die Durchsetzung von Menschenrechten beispielsweise geht. Dort macht man ja im Moment nicht mehr gross Druck auf China. Man redet praktisch nur noch über Wirtschaft darüber. Man will jetzt auch, weil Burma Haufen Rohstoff hat, die Sanktionen gerade sofort alle abschaffen, ohne vielleicht Schritt für Schritt zu schauen, wie weit geht denn die Öffnung und die Demokratisierung wirklich. Also Europa könnte wahrscheinlich ein bisschen grössere Rolle spielen, politisch, aber es hat sich dort hier sehr, sehr zurück.
Also man nimmt es nicht ernst in dieser Region.
Das ist es. Ich glaube, Europa wird hier von den lokalen Mächten nicht als ernsthaften Akteur, als ernsthaften politischen Partner angeschaut. Ganz im Unterschied eben zu den Amerikanern, die mit dem Präsident Obama ganz klar sagen, wir sind auch eine asiatische Macht, für uns ist Asien Priorität.
Ich komme ganz zum Schluss noch auf unsere kleine Schweiz. Europa ist nicht präsent, die anderen fechten da so unter sich aus oder dort abstecken. Und wir schauen einfach neutral zu, wie immer.
Also die Schweiz ist natürlich alleine schon von der Grösse her weder politisch noch wirtschaftlich, schon gar nicht militärisch, irgendein Faktor, der muss zählen in dieser Gegend. Aber sie können durchaus moralische Rolle spielen. Die Schweiz kennt man in dieser Gegend. Es ist nicht so, dass die Schweiz unbekannt ist. Und es ist interessant gewesen, es gibt jedes Jahr eine ganz grosse sicherheitspolitische Tagung oder ein Gipfel, wo in Singapur stattfindet, wo alle Aussen- und Verteidigungsminister aus diesen Ländern, auch aus Amerika und so dabei sind. Ein Bundesrat war der noch nie gewesen, aber wer mal als Gast ist eingeladen war, ist der IKRK-Chef, also der Rotkreuz-Chef Jakob Kellenberger. Und der hat immerhin versucht, zu appellieren an die Länder, das humanitäre Kriegsvölkerrecht zu achten. Also im Sinne von, wenn ihr vielleicht schon einen Krieg führt, was ihr natürlich nicht solltet, dann tut wenigstens Zivilisten schützen.
Friedrich Steiger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.